Wir befinden uns aktuell in der Predigtreihe Aufblühen. Und ich habe das Privileg, wenn ich aus Erlangen hierher komme, um den Gottesdienst mit euch zu feiern, komme ich an ganz, ganz vielen Feldern vorbei. Und je nach Jahreszeit sehe ich dann unterschiedliche Felder und dann weiß ich immer, okay, jetzt ist gerade der Raps am Blühen oder die Mohnblumen. Und das ist immer ganz interessant zu sehen, wer wann zu welcher Jahreszeit blüht. Und mich hat jemand nach dem Gottesdienst angesprochen und hat gesagt, er will auch blühen. Und das ist schon mal sehr gut. Also das Blühen wollen ist super. Aber ein ganz, ganz interessantes Phänomen ist, Blühen hat überhaupt nichts mit unserem Wollen zu tun. Blühen ist ein ganz, ganz natürlicher Vorgang, der ohne Anstrengung von unserer Seite aus passiert, wenn wir wissen, wer wir sind. Das heißt, Blühen ist null anstrengend. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Kirschblüte gesehen habt, einen Baum, der blüht. Da hat man nicht gehört, dass der Baum verkneift und sagt, ich will blühen, ich presse die nächste Blüte raus. Sondern er ist einfach ein Kirschbaum und Kirschbäume blühen, wenn die Zeit dazu ist. Und Sonnenblumen blühen, wenn die Zeit dazu ist. Und einen großen Fehler, den wir machen, ist, dass wir oft blühen wollen, wenn unsere Zeit nicht ist. Und uns mit anderen Blüten vergleichen, deren Zeit gerade ist. Und das Wichtigste ist, dass wir uns nicht vergleichen, sondern dass wir wissen, wer wir sind. Weil wenn die Kirschblüte sagen würde, oh nein, ich will jetzt heute dieses Jahr unbedingt mal gelb blühen und zwar im Herbst. Das kann nicht funktionieren. Und blühen ist zwar eine total nette Sache, aber blühen ist auch kein Selbstzweck. Weil es hilft nämlich überhaupt nichts, wenn die Kirsche im Frühjahr blüht, wenn ich im Herbst keine Kirsche ernten kann. Da ist mir die Kartoffel, die keine schöne Blüte hat, viel lieber, wenn ich im Winter Bratkartoffeln essen kann. Als wenn ich eine schöne Kirschblüte habe, wo ich keine Kirschen einmachen kann im Herbst, weil sie keine Frucht bringt. Einer unserer Schwerpunkte darf nicht sein, dass wir nur gut ausschauen wollen, sondern unsere Aufgabe ist es auch, Ergebnisse dann zu erzielen. Ich freue mich, wenn ihr gut aussieht, aber Ziel ist weit über gut aussehen hinaus. Die Frage ist, wo in der Bibel kommen überhaupt Geschichten vor zum Thema Blühen? Der Vorteil ist, die Bibel spielt in einem Land, wo es ganz schön oft trocken und warm ist. Und da gibt es einige Geschichten, wo Blühen tatsächlich stattfindet. Und es ist ein besonderes Phänomen, weil in der Wüste ist es möglich, dass man blüht. Aber da müssen schon etliche Rahmenbedingungen dann auch passen. Und ich habe eine Begebenheit, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und dann eine Aufgabe, die wir gemeinsam bewältigen können, damit das mit dem Blühen und mit den Ergebnissen auch bei uns gemeinsam gut klappen kann. Eine Geschichte, die ich total faszinierend finde, wo ich gedacht habe, so cool, dass die Geschichte aufgeschrieben wurde. Und wir haben heute gar nicht die Möglichkeit, alle Details dieser Geschichte zu erarbeiten. Ich lade euch ein, dass ihr selber in dem Johannesevangelium nachguckt. Aber letztendlich, Jesus war wieder mal auf Wanderschaft, ist von einem Ort zum nächsten gezogen. Und Jesus ist als Mensch über diese Erde gegangen und hat auch menschliche Bedürfnisse gehabt. Und als er dann durch die Wüste gelaufen ist und es trocken war, war er eines Tages erschöpft und hatte sich ausruhen müssen. Und wo kann man sich besser ausruhen und wo kann man besser sich erfrischen als an einem Brunnen? Und da kommen sie an den Brunnen Jakobs. Und allein da ist die Geschichte schon so interessant, weil wir lesen einfach, okay, der Brunnen hat irgendwie einem Jakob gehört. Aber wenn wir zurück ins Alte Testament gehen, auch da lade ich euch ein, dass ihr das selber nachlest, einfach die Geschichte von Jakob nachzulesen, warum er diesen Brunnen gebaut hat und was da alles für positive Sachen passiert sind. Aber Jesus kommt letztendlich an diesen Brunnen, der eine tiefe Geschichte hat, die tausende Jahre zurückreicht, einfach weil das ein ganz besonderer Ort ist, an dem er da angekommen ist. Und dieser Ort war in Samaria. Und Jesus war müde von der Reise und setzt sich an den Brunnen hin. Und dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches an diesem Brunnen. Seine Jünger haben sich aufgemacht gehabt, um etwas zum Essen und zu Trinken zu organisieren. Und Jesus hat alleine an dem Brunnen sich ausgeruht. Und dann passiert etwas Verwirrendes. Da kam eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Also das ist jetzt schon mal nicht so das Spektakuläre, aber das zeigt uns erstmal, wo das Ganze stattgefunden hat. Das war eben in Samaria. Samaria ist jetzt kein Ort, wo der Jude gerne hingeht, sondern eigentlich eher ein notwendiges Übel, wenn er bestimmte Ziele erreichen wollte in Israel. Samaria ist so der Ort, den man eigentlich seinen Kindern empfiehlt zu meiden. Also da geht man nicht hin, wenn man den Feierabend verbringen möchte oder wenn man Party feiert. Und aus Samaria kennt man auch niemanden. Und da hält sich Jesus an einem Brunnen auf und an diesen Brunnen kommt eine Frau. Und Jesus spricht diese Frau auch noch an. Also allein da müssen schon alle Alarmglocken losgehen. Das muss eine wichtige Geschichte sein, weil sonst wird man das nicht aufschreiben. Also Jesus spricht eine Frau an, hat man damals überhaupt gar nicht gemacht. Also man spricht keine fremden Frauen an. Also das heißt, das war eigentlich ein Verbot. Also quasi jeder Pharisäer und jeder, der gedacht hat, verhält sich Jesus richtig, sagt, oh nein, schon wieder, zum Glück sieht ihn niemand. Ja, also keine Zeugen, schreiben wir nicht auf, unter den Teppich gekehrt. Na, was macht Johannes? Er schreibt es genauso auf. Er sagt, es kam eine Frau und sie war eine Samariterin und Jesus quatscht sie an. Also warum? Warum steht es da überhaupt drin? Und Jesus fängt ein ganz unscheinbares Gespräch an und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Na gut, erstens hätte man denken können, gut, du sitzt am Brunnen, hol dir selber was. Und warum quatschst du mich an? Und also die Situation ist so empörend, dass sogar die Frau gar nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Sie antwortet dann auch entsprechend und sie sagt, wie fragst du mich, obwohl du Jude bist? Und ich eine Samariterin bin, dass ich dir was zu trinken geben soll. Also es war auch von der Frau aus klar, es ist völliges No-Go. Also du bist Jude, ich bin Samariterin, wir haben keinen Kontakt, wir mögen uns nicht und du quatschst mich an, wie kommt's? Also das Besondere an der Frau ist, sie ist eine sehr mutige Frau. Sie hätte einfach ihn ignorieren können, einfach zur Seite gehen oder wieder umkehren oder irgendwas machen können. Manche haben so ein bisschen ein negatives Bild von der Frau, aber das ist so ein bisschen ungerecht. Weil eigentlich ist sie eine ziemlich mutige Frau. Da spricht sie jemand an und als Frau in der damaligen Zeit war man immer unterlegen. Also im Zweifelsfall wäre sie schuld gewesen, wenn irgendwas Komisches passiert wäre. Und trotzdem lässt sie sich auf ein Gespräch mit einem wildfremden Menschen ein. Und dann sagt Jesus wieder so etwas ganz Verwirrendes, was auch so überraschend ist. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der mit dir redet, würdest du ihn um Wasser bitten. Also ich habe mich versucht, in die Frau hineinzuversetzen und denke mir, okay, jetzt quatscht mich hier ein Jude an. Er will von mir Wasser haben. Ich sage, ich habe kein Wasser und dann sagt er, dann nimm halt mein Wasser. Also, was will der Mensch von mir? Und wir lesen oft so schnell drüber, aber er sagt, ich habe sogar ein ganz besonderes Wasser für dich und zwar mein Wasser ist lebendiges Wasser. Wasser, das sich von normalem Wasser komplett unterscheidet. Und da muss man sagen, auch da, die Frau scheint eine ganz intelligente Person zu sein oder zumindest sensibel zu sein für, wenn besondere Dinge passieren oder wenn besondere Themen aufs Tablett kommen. Sie sagt nämlich da nicht einfach, ja, scheint eine komische Verkaufsstrategie zu sein, die du an den Tag legst, sondern sie nimmt es auf, was er sagt und sagt dann ganz interessant, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Das heißt, auch sie hat gecheckt, okay, falls der Mann das ernst meint, was er zu mir sagt, dann ist erstmal die wichtigste Frage, wer ist der Typ? Er hat sich auch nicht vorgestellt und hat gesagt, hallo, ich bin Jesus, der Messias der Juden, sondern er hat einfach sie angequatscht. Das heißt, sie wusste gar nicht, wer er ist. Aber ihr war klar, es hat muss irgendwas mit Identität zu tun haben. Sonst macht das, was er zu mir sagt, überhaupt keinen Sinn. Und das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir in unserem Leben beantworten müssen, wenn wir mit geistlichen Dingen umgehen wollen. Das ist die Frage zu beantworten, wer ist dieser Jesus? Das ist die Grundlage für alle weiteren Gespräche, die wir führen können. Wer ist Jesus? Ist er mehr als Abraham? Ist er mehr als Mohammed? Ist er mehr als David? Wer ist er? Die Grundlage aller weiteren Fragen, die wir diskutieren, ist die Antwort, die wir uns selbst geben müssen auf die Frage, wer ist Jesus? Und Jesus ignoriert einfach ihre Anfrage, wer bist du? Er sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Und wir alle haben die Erfahrung gemacht, jetzt bei dem warmen Wetter, ich muss interessanterweise jeden Tag wieder trinken. Und ich kann auch nicht vortrinken oder nachtrinken. Also ich kann nicht heute 5 Liter trinken und sagen, dafür brauche ich morgen nichts, sondern ich werde wieder durstig und muss morgen wieder trinken. Und dann wechselt er von diesem normalen Trinkwasser, wo wir alle wissen, Durst ist eines der unangenehmsten Bedürfnisse, die wir haben. Also wir können Tage ohne Essen aushalten, aber ohne Getränk wird es sehr, sehr schwierig. Durst ist sehr, sehr anstrengend für uns. Und er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und auch hier ist die Formulierung, die Jesus wählt, sehr, sehr interessant von uns. Viele, die schon Gleichnisse von Jesus gelesen haben oder Geschichten, wissen, dass der Heilige Geist oft durch Wasser symbolisiert wird. Aber die allerwichtigste Aussage, die Jesus hier macht, ist, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Der Trinkende spielt keine Rolle. Wir nehmen uns oft so wichtig und wir denken uns, oh, ich habe die Bibel gelesen, oh, ich habe gebetet. Sehr, sehr gut, wenn ihr das getan habt. Aber ihr spielt keine Rolle. Der trinkt, kann Jude sein, der trinkt, kann Samariter sein, der trinkt, kann alt sein, der kann jung sein, der kann dick sein, der kann eine Frau sein, der kann alles sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer der ist. Das Entscheidende ist, dass das Wasser in ihn hineinkommt. Das Entscheidende ist, dass derjenige, der Durst hat, trinkt. Alles andere ist unwichtig. Egal wie der sich fühlt, ist unwichtig. Wir machen uns oft so Gedanken, wer bin ich, was kann ich, warum? Entspannt euch. Spielt keine Rolle. Blühen tut ihr dann, wenn genügend Wasser in euch hineingekommen ist und ihr genügend Saft habt, dass ihr blühen könnt. Und dann blüht genau das, wer ihr seid. Ohne Anstrengung. Blühen ist nicht anstrengend. Blühen ist einfach, wenn wir genügend Wasser haben. Blühen ist auch ganz interessant. Also die meisten Kirschbäume stehen nicht vor dem Spiegel und sagen, boah Mensch, boah, ich blühe aber heute. Sondern blühen ist für die anderen, die vorbeilaufen. Wenn ihr blüht, dann blüht ihr nicht für euch. Sondern dass die anderen Freude dran haben. Auch ohne Anstrengung. Die freuen sich einfach so, ihr braucht euch nicht anstrengen. Seid einfach ihr selbst. Die Wurzel tief im Boden und das richtige Wasser. Und die Menschen haben Freude an euch. Und Jesus sagt, das Wasser, das ich ihm geben werde, also egal wer er ist, das spielt keine Rolle, wer heute in den Gottesdienst gekommen ist, es spielt keine Rolle, wer heute zuschaut, es spielt keine Rolle, wie man sich fühlt. Ob man gut geschlafen hat, ob man Kopfschmerzen hat, spielt alles keine Rolle. Wenn ihr das Wasser, das Jesus euch anbietet, nehmt, hat dieses Wasser die Möglichkeit, euch zu verändern, von innen heraus. Und dieses Wasser hat diese Kraft, der Heilige Geist hat die Kraft, in euch sogar eine Quelle zu werden, dass ihr überfließen werdet zu anderen Menschen hin. Eine Quelle, die in der Lage ist, auch anderen Menschen um euch herum. Und das ist das eigentliche Ziel. Nicht, dass ihr gut ausschaut und blüht, sondern dass ihr sogar die Fähigkeit habt, anderen Menschen das ewige Leben nahezubringen. Dass andere sich von euch ernähren können. Mais zum Beispiel macht wesentlich satter als Kirschen. Kartoffeln auch, blühen aber bei weitem nicht so schön wie der Kirschbaum. Sonnenblumen schauen super aus, machen mich überhaupt nicht satt. Also Aussehen ist eine Sache, aber die Fähigkeit, andere Menschen wirklich satt zu machen, anderen Menschen wirklich das Leben zu bringen, das ist die eigentlich wichtige Botschaft, die Jesus der Frau mitgibt. Und er sagt, ich bin bereit und ich habe die Fähigkeit, als der Sohn Gottes, euch den Heiligen Geist zu geben. Und wenn ihr den Heiligen Geist habt und wenn der Heilige Geist sich in euch entfalten darf und wenn der Heilige Geist in euch strömt und euch zum Blühen bringt, dann werdet nicht nur ihr verändert und habt dann ein strahlendes Äußeres, sondern dann wird sogar Leben von euch ausgehen. Die Geschichte geht dann ganz, ganz intensiv und spannend weiter. Ich lade euch ein, dass ihr die dann gerne für euch selbst weiterlest mit dieser mutigen Samariterin, die ganz, ganz viel erkannt hat. Ich möchte mit euch jetzt einen Sprung machen, weil wir selber haben ja jetzt ganz viele Sachen schon mit Jesus erlebt und ganz viele haben die Frage für sich beantwortet schon, wer ist dieser Jesus? Ganz viele Menschen haben sich schon aufgemacht und haben gesagt, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Und es ist ja auch überhaupt der Grund, warum wir hier als Gemeinde gemeinsam Gottesdienst feiern. Gemeinsam wollen wir so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Jesus Christus ist ganz zentral. Also das heißt, immer wenn wir irgendwo abweichen und Fragen haben, wo wir nicht genau weiter wissen, also immer zurück zu der Frage, wer ist Jesus Christus? Stehe ich gerade in Beziehung zu Jesus Christus und ab da kann ich dann wieder mich auf den richtigen Weg machen. Aber jetzt ist es so, dass was macht denn eine Gemeinde und wie kann eine Gemeinde sich dabei unterstützen, dass sie aufblüht? Und da hat Jesus eine wunderbare Verheißung gemacht und wenn man im Johannes weiterliest, gibt es ganz viele Stellen, wo Jesus sagt, ihr werdet Dinge erleben, die könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen, aber es wird jemand kommen, der Heilige Geist, der wird euch helfen, dass ihr dieses Leben, von dem ich euch jetzt erzählt habe und das ich euch versucht habe vorzuleben, der wird euch dieses Leben ermöglichen. Und mir geht es oft ganz schwer damit, wenn ich irgendeinen Text lese, den irgendjemand anders übersetzt hat für mich und ich dann feststelle, puh, das ist schwere Kost, ich weiß gar nicht, was mir der sagen will, der Text. Und eine dieser Texte habe ich anvertraut bekommen. Manche fragen ja, wie kommt ihr überhaupt auf die Bibelstellen, die ihr am Sonntag predigt? Ich mache es mir super einfach. Ich freue mich immer, wenn Gottfried sagt, ich habe irgendeine Stelle, die halte ich für wichtig, aber was meinst du dazu? Dann sage ich, keine Ahnung, ich glaube, sie ist bestimmt gut, aber ich muss sie bewegen. Und genau diese Stelle möchte ich jetzt mit euch gemeinsam bewegen, weil auf den ersten Blick ist sie nicht meine Lieblingsstelle. Und die Stelle heißt, als es darum ging, eine Gruppe von Gläubigen ist angeschrieben worden, wie sie sich verhalten sollen und wie sie den Gottesdienst gemeinsam feiern sollen. Und dann ist eine der Textstellen an die Hebräer. Der Hebräerbrief an sich ist schon sehr herausfordernd, weil da ganz, ganz viele Texte sind, die sich aufs Alte Testament beziehen, die ich erstmal nachgucken muss, worum es überhaupt geht. Und da heißt es, so ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch durch den Betrug der Sünde ein hartes Herz bekommt. Oh, also, hört sich jetzt nicht nach Gottesdienstfeiern an, hört sich jetzt nicht nach besonders viel Freude an. Vielleicht muss es auch nicht immer Freude sein im Gottesdienst, aber irgendwas sollte ich vielleicht aus dem Text mitnehmen. Wenn man vorher und nachher liest, geht es irgendwie darum, dass Leute in der Wüste gestorben sind. Auch nicht so die super Botschaft. Also Wüste ist zwar gut, aber eigentlich habe ich gehofft, irgendwas mit Blühen kommt da drin vor. Aber Der Text ist sehr, sehr herausfordernd, wenn wir ihn so ganz hart übersetzen. Aber das Interessante ist, wir haben so eine tolle deutsche Sprache und im Deutschen sind wir immer so ein bisschen hart. So Marschmusik, ermahnen, Zucht, Ordnung. Aber das Wort steht da gar nicht. Es ist nur ein Aspekt dessen, was wir aus diesem Text herausnehmen könnten. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir gemeinsam den Text einfach mit den Originalwörtern uns nochmal gemeinsam anschauen. Und ich habe einfach die zwei Worte, die mir besonders wichtig waren, einfach den griechischen Originaltext genommen. Und da steht dann nicht so ermahnt einander, sondern da steht Parakaleite. Das ist ein ganz besonderes Wort, das ich mit euch noch besprechen möchte. Parakaleite einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch durch Apathä, auch ein tolles Wort, der Sünde ein hartes Herz bekommt. Und wenn wir diese beiden Worte einsetzen, bekommt das eine ganz, ganz positive Dynamik in unserem Leben. Aber nicht nur in unserem Leben, weil, wie wir vorhin schon gehört haben, beim Blühen geht es ja nicht darum, dass ich gut ausschaue, sondern dass ihr euch daran freuen könnt, dass ich gut ausschaue. Und es geht nicht darum, dass ich tolle Blüten habe, sondern dass ich was produziere, was Frucht bringt, wovon ihr euch ernähren könnt. Und es gilt von jedem von uns. Jeder soll blühen, jeder soll Frucht bringen und alle sollen satt werden. Und dieses Wort Parakalete ist ein Wort, was wir ins Deutsche gar nicht übersetzen können, weil das Ganze so vielschichtig ist. Aber es gibt eine andere Stelle, wo dieses Wort und dasselbe Wortstamm viel bekannter ist, wenn es vorkommt. Und zwar wie dem Evangelium, das der Johannes geschrieben hat. Da heißt es, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Und das Wort, das Jesus an dieser Stelle für Beistand verwendet, ist Parakletos, der Beistand. Das ist derjenige, der so nahe bei uns ist, dass er quasi in uns ist. Also es ist dir nicht möglich, irgendwo hinzugehen und der Heilige Geist ist nicht auch da. Der Heilige Geist ist das Wasser, das in dir strömt und dir den Lebenssaft gibt, dass du am Leben bist. So nah ist der Heilige Geist. Und das ist eigentlich das Wort, was in diesem Hebräerstelle verwendet wird. Und diese Nähe ist die Herausforderung, die in diesem Text im Hebräerbrief genannt wird. Das andere Wort, was da verwendet wird, ist Apathä. Und Apathä, wir kennen es im Deutschen, wir kennen das Wort Apathie. So ein bisschen phlegmatisch gleichgültig. Und das ist eigentlich die größte Bedrohung. Die größte Bedrohung für uns ist, wenn uns Dinge egal sind. Wenn uns egal sind, dass es anderen schlecht geht, das ist ein Problem. Wenn es egal ist, wie es mit unserem Land weitergeht, das ist ein Problem. Wenn es uns egal ist, wenn wir uns falsch verhalten, wenn es uns egal ist, dass andere verletzt werden, dann haben wir keine gute Gemeinschaft miteinander. Wenn wir gleichgültig sind, dann haben wir ein Problem. Und deswegen möchte ich euch jetzt diese Stelle in ein modernes Deutsch übertragen. Und euch damit ermutigen und sagen, ja, jetzt kann ich mir vorstellen, wofür ich den Heiligen Geist brauchen kann. Und wie ich mein Leben so gestalten kann, dass es Sinn macht und wie ich auch anderen helfen kann dabei, ihr Leben so gestalten, dass ich die Kraft dazu habe. Und die richtige Formulierung, die mir am besten gefallen hat, ist die, haltet einander eure Herzen weich, indem ihr euch gegenseitig leidenschaftlich gegen Gleichgültigkeit beisteht. Unsere Aufgabe ist es, wenn der Heilige Geist unser Leben erfüllt hat und uns verändert hat, wenn wir wissen, wer wir sind, weil wir Jesus Christus kennen, weil wir unsere Identität bewusst sind, dann können wir zur rechten Zeit am rechten Ort so blühen, dass die Menschen Freude an uns haben und satt werden in unserer Gegenwart. Aber dazu müssen wir einander nahe sein. Nur dann können wir einander beistehen. Dafür brauchen wir Kleingruppen, dass wir einander vertrauen können, dass wir uns so nahe sind, dass wir wissen, wenn es den anderen juckt und der jemand braucht, der kratzt. Dass wir wissen, wenn der andere Hunger hat und wir ihm was zu essen geben müssen. Seid einander so nahe, dass ihr wisst, wenn sich Probleme entwickeln. Wenn ihr spürt, dass der andere aufgegeben hat, wenn er resigniert hat, wenn er sich nicht mehr gegen sein Fehlverhalten wehrt. Wenn ihm die Verletzungen, die er selber hat oder andere hat, egal sind. Dann wird unser Herz hart. Und dann können wir nicht mehr blühen. Aber da brauchen wir einander. Eine Mohnblume schaut nicht beeindruckend aus. Ein ganzes Feld von Mohnblumen. Das schaut beeindruckend aus. Ein Mensch auf der Bühne ist keine Gemeinde. Wir sind die Gemeinde. Wir alle müssen blühen. Wir alle müssen wissen, wer Jesus ist. Wir alle brauchen den Heiligen Geist. Und wir alle sind eingeladen, Frucht zu bringen. Und egal, wie jeder von uns steht, lade ich euch ein, dass ihr heute einen Schritt weitergeht. Wenn du dich fragst, wer ist Jesus? Rede mit jemand drüber. Rede mit Jesus. Wenn du dich fragst, wer ist der Heilige Geist? Rede mit jemand drüber. Lade den Heiligen Geist ein. Und wenn du sicher bist, ich habe das schon alles, dann diene jemandem. Dann fließe über. Und sorg dafür, dass das ganze Umfeld um dich herum blüht. Ohne Krampf und ohne Anstrengung. Aus der Fülle des Wassers, das Jesus uns geben möchte, das ins ewige Leben quillt.